Der Engel Gabriel erschien im Tempel in Jerusalem und dort überraschte er den Priester Zachäus mit der Nachricht, dass seine Frau, die schon recht betagt war und bis jetzt noch kein Kind bekommen hatte und als unfruchtbar galt, jetzt doch ein Kind noch bekommt, in ihrem hohen Alter. Und dieses Kind soll den Weg vorbereiten für den Messias, sozusagen. Er soll schon vorher sagen, jetzt kommt er dann. Und dieser Engel Gabriel, der das dem Zacharias sagte, erschien ungefähr 6 Monate später der Maria. Und er sagte ihr, dass sie schwanger werden wird und einen ganz besonderen Sohn in sich tragen wird. Er wird groß sein, sagt Gabriel. Ein Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters Davids geben. Er wird für immer und über die Nachkommen Jakobs herrschen. Und seine Herrschaft wird niemals aufhören, niemals. Gabriel erklärte Maria, wie das vor sich gehen sollte und erzählte, wie sie das Kind bekommt. Und dann sagte er, auch Elisabeth, deine Verwandte, ist schwanger und wird noch in ihrem Alter einen Sohn bekommen. Von ihr hieß es, sie sei unfruchtbar und jetzt ist sie im 6. Monat. Das ist eben die Frau des Priesters Zacharias. Eigentlich bekamen Frauen in dem Alter der Elisabeth keine Kinder mehr. Was da nun vor sich ging, war eigentlich unmöglich. Eigentlich alles, was hier an Weihnachten geschieht, ist eigentlich fast unmöglich. Und der Engel Gabriel wusste das natürlich. Er wusste, dass das für Maria nicht einfach zu begreifen ist, auch für Elisabeth nicht. Und dann sagte er dir zur Ermutigung, denn für Gott ist nichts unmöglich, Maria, vergiss das nicht. Gott kann das tun und er wird es tun. Und so geschah es. Maria wurde schwanger und sie machte sich auf den Weg zu Elisabeth, ihrer Verwandten, die im Gebiet von Judäa wohnte. Sie ahnte, wenn jemand sie in dieser Situation verstehen kann, dann bestimmt Elisabeth, die selber an sich ein großes Wunder erlebt. Mit ihr wird sie die große Freude und das Besondere, was ihnen geschieht, mitteilen und teilen können. Und so machte sie sich auf den Weg zu Elisabeth. Wie wir hier auf der Karte sehen, ist das doch ein sehr langer Weg vom Land Galiläa bis ins Land Judäa, also bis nach Jerusalem. Und so in dieser Gegend von Jerusalem muss Elisabeth gewohnt haben. Als Maria Elisabeth traf, geschah etwas Sonderbares. Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Wie wenn sich die beiden besonderen Säuglinge gegrüßt hätten. Und für Elisabeth war das wie ein Freudensprung ihres Kindes. Über die Begegnung mit dem Messias. Und erfüllt mit dem Heiligen Geist, rief sie laut, und das wird so betont im Text, rief sie laut, du bist die gesegnetste aller Frauen. Und gesegnet ist das Kind in deinem Leib. Doch wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Wer bin ich denn? Elisabeth wusste, dass dieses Kind, dass Maria in sich trug, der versprochene Messias ist. Der Sohn Gottes, ihr Herr, begegnet ihr mit dem Bauch der Maria. Wie unfassbar. Gott wurde Mensch. Und sie sagt weiter, glücklich bist du zu preisen, weil du geglaubt hast, denn was der Herr dir sagen ließ, wird sich erfüllen. ergriffen von dem, was Maria hörte, lobte sie ihren Gott. Bewegt sprach sie: Von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen. Eine geringe und unbedeutende Frau. Tja, man wird mich glücklich preisen. Jetzt und in allen kommenden Generationen. Der Mächtige hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig und von Generation zu Generation gilt sein Erbarmen denen, die ihm Ehrfurcht entgegenbringen oder Ehrfurcht vor ihm haben. Mit starkem Arm hat er seine Macht bewiesen. Er hat die in alle Winde zerstreut, deren Gesinnung stolz und hochmütig ist. Er hat die Mächtigen vom Thron gestürzt und die Geringen emporgehoben. Den Hungrigen hat er die Hände mit Gutem gefüllt und die Reichen hat er mit leeren Händen fortgeschickt. Er hat sich seines Dieners, des Volkes Israel, angenommen, weil er sich an das erinnerte, was er unseren Vorfahren zugesagt hatte. Dass er nie aufhören werde, nie Abraham und seine Nachkommen Erbarmen zu erweisen, nie. Maria blieb etwa 3 Monate bei Elisabeth und kehrte dann nach Hause zurück. Maria war außer sich vor Freude. Zuerst kam der Engel Gabriel und überraschte sie mit der Nachricht, sie würde schwanger werden. Das war eigentlich keine besondere Nachricht für eine junge Frau, die kurz vor der Hochzeit stand, dass sie mal bald ein Kind bekommen werde, wenn sie geheiratet hat, war eigentlich zu erwarten. Aber das Besondere war, dass dieses Kind eben kommt, bevor sie heiratet, ohne mit einem Mann geschlafen zu haben, wird sie ein Kind empfangen, ohne Mann. Dieses Kind ist der Sohn Gottes. Nachdem ihr der Engel alles erklärt hat, die Antwort, die sie ergeben: Ich bin die Dienerin des Herrn, was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Es muss ihr klar gewesen sein, wie groß die Schwierigkeiten werden können, wenn sie schwanger wird, ohne verheiratet zu sein. In der damaligen Kultur ganz, ganz schwierig. Das erste große Problem war ja Josef, ihr Verlobter. Er wollte sie verlassen, als er hörte, dass sie schwanger war, denn er wusste eines ganz sicher: Das Kind kann nicht von mir sein. Doch ein Engel erschien Josef in der Nacht in einem Traum und erklärte, was da vor sich gehen wird und dass das, was Maria geschehen wird, vor über 700 Jahren schon durch den Propheten Jesaja vorhergesagt wurde. Dort heißt es: Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie Immanuel nennen. Und übrigens, es gibt ja Ausleger, die glauben nicht daran, dass eine Jungfrau ein Kind gebären kann, was ja auch menschlich gesehen ganz nachvollziehbar ist. Und sie verstehen dann diesen Vers und sagen: Eine junge Frau ist schwanger. Aber was ist denn das für eine besondere Prophetie, dass eine junge Frau schwanger wird? Wir haben in unserer Kirche viele junge Frauen, die schwanger sind. Das ist gar nichts Außergewöhnliches. Nein, es ist eine Jungfrau. Eine Frau, die noch mit keinem Mann geschlafen hatte. Diese Jungfrau, von der Jesaja hier sprach, ist Maria, die Verlobte von Josef. Und ich denke, Josef hat ihr darüber berichtet, was ihm im Traum mitgeteilt wurde, und sie heirateten dann sofort. Maria machte sich bald auf den Weg, um ihre Verwandte Elisabeth zu besuchen, die ihr kaum begegnete. Sie ihr zurief: Du bist die gesegnetste aller Frauen. Und gesegnet ist das Kind in deinem Leibe, Doch wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Nun gab es für Maria keinen Zweifel mehr. Sie war tatsächlich die Frau, von der der Prophet Jesaja gesprochen hatte. Sie war die Frau, auf die Israel Jahrhunderte wartete. Sie war die Frau, die den Sohn Gottes in sich tragen durfte. Sie war die Frau, der Gott seinen Sohn anvertraut, um ihn großzuziehen. Jetzt sprudelt die Freude über das, was mit ihr geschah und geschehen wird, aus ihr heraus. Von ganzem Herzen preise ich den Herrn und mein Geist jubelt vor Freude über meinen Gott. Mit anderen Worten, ich bringe dir, Herr, die größtmögliche Wertschätzung und Verehrung entgegen. Es gibt niemand und nichts auf dieser Erde und in dieser Welt, der dir ebenbürtig wäre. Ich freue mich riesig über dich, mein Gott, denn du bist mein Retter. Nicht nur persönlich, auch der Retter meines Volkes. Im Staunen sprach sie das Unfassbare aus. Gott hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen. Eine geringe und unbedeutende Frau. Eine 0815 Mensch. Eine Frau, die kein besonderes Ansehen hatte. Ich, eine ganz normale Frau, so wie jede andere, darf den kommenden König, der den Thron Davids für immer besteigen wird und der das ewige Friedensreich aufrichten wird, in mir tragen. Was für ein Vorrecht ist das? Gott suchte mich, unbedeutende Frau, für diesen großartigen Auftrag. Ja, so ist Gott eben. Ihn beeindruckt weder Herkunft noch soziale Stellung einer Person. Äußerlichkeiten, die uns oft sehr wichtig sind und scheinen, interessieren Gott nicht. Gott schaut in die Herzen der Menschen. Er schaut in meins und in dein Herz. Er interessiert sich für meine inneren Werte, was mir innerlich wichtig ist, nicht was für ein Bild ich gegen außen abgebe. Ihn interessiert, ob ich ihm innerlich Respekt erweise. Ihn interessiert nicht, ob ich mit religiösen Handlungen ihm Respekt erweise und innerlich ihm fernbleibe. Gott schaut ins Herz. Und als Samuel den nächsten König für das Volk Israel berufen sollte, führte ihn Gott nach Bethlehem zur Familie Isai. Und Samuel sah die prächtigen Söhne Isais, und als der älteste Sohn hervortrat, war Samuel sich sicher, das muss der König sein. Diese Erscheinung, dieser Eindruck, der dieser Mann macht, das ist ja unglaublich. Und er wollte ihn zum König salben. Und Gott stoppt ihn, sagt, nein, Samuel, das ist nicht der König. Du hast das falsch interpretiert. Und er erklärt ihm dann, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Und so wurde schlussendlich der jüngste Sohn Isais zum König gesalbt, den niemand erwartete. Gott lässt sich durch Äußerlichkeiten nicht beeindrucken. Gott ist nicht so, wie wir oft sind. Uns ist oft Rang und Namen einer Person wichtig. Sind wir mit einer bekannten und angesehenen Persönlichkeit zusammen, geben wir uns der Illusion hin, wir könnten dadurch unseren eigenen Wert und unser Ansehen steigern, was übrigens auch oft gelingt. Stellt euch vor, ich könnte euch erzählen, ich war in England, habe in London einen Ausflug gemacht und dann bin ich schnell zur Königin Elisabeth und habe mit ihr einen Kaffee getrunken. Dann denkt ihr, ey, was ist das für eine wichtige Persönlichkeit? Die kann einfach im Buckingham-Palast mit der Königin schnell einen Kaffee trinken. Also da müsste ich vermutlich einen Tee trinken. Und so würde ich an Ansehen bei euch gewinnen. Und ihr werdet begeistert, dass ihr einen Pfarrer in dieser Kirche habt, der mit der Königin Elisabeth so quasi per Du ist und mit dir schnell einen Tee trinken kann. So hoffen wir, dass wir mit solchen Menschen zusammen sind, dass der Glanz dieser Person etwas auf uns überwälzt wird. Gott hat das nicht nötig. Er nimmt die Geringen genauso ernst wie die einflussreichen und bedeutenden Menschen. Es ist Gottes besondere Art, ein besonderes Augenmerk auf Menschen zu haben, die kein hohes Ansehen genießen. So schreibt Paulus den Christen in Korinth: Seht euch doch einmal in euren eigenen Reihen um, Geschwister. Was für Leute hat Gott sich ausgesucht, als er euch berief? Es sind nicht viele Kluge und Gebildete darunter. Wenn man nach menschlichen Maßstäben urteilt, nicht viele Mächtige, nicht viele vornehmer Herkunft. Das ist übrigens kein Votum gegen gebildete, wohlhabende, vornehme Leute. Natürlich gibt es die zum Glück auch in der Kirche. Diese Menschen können selbstverständlich auch Christen werden, auch wenn sie gebildet sind. Das ist kein Hindernis. Paulus will nur sagen, dass niemand, aber wirklich niemand, in den Augen Gottes zu gering wäre. Kein Mensch ist so gering, dass Gott ihn nicht beachten würde. Und so hatte Gott eine unscheinbare Frau ausgesucht, die vermutlich niemand von uns für diese Aufgabe gewählt hätte. Vermutlich hätte jeder von uns eine Frau sich ausgesucht, die schon höheres Ansehen hatte. Aber Gott hat diese Frau in Nazareth, diese unbedeutende Frau, unscheinbare Frau bis zu diesem Tag, hat er ausgesucht. Eine unscheinbare Frau, die aber Gott von ganzem Herzen liebt. Durch das, was Gott an Maria getan hatte, bekam sie einen ganz besonderen Platz in der Menschheitsgeschichte. Deshalb sprechen wir heute über sie. Und das war ihr sogar bewusst. Sie sagte, ja, man wird mich glücklich preisen. Jetzt und in allen kommenden Generationen. Man wird mich glücklich preisen. Man wird über alle Zeiten, alle Generationen, bis heute, den Namen des Retters Israels, den Namen des Retters der Welt, Jesus, immer in Verbindung zu mir setzen. Und die Menschen werden mich glücklich preisen. Über Generationen hinweg. Sie werden erstaunt sein, dass Gott einer geringen und unbedeutenden Frau diese großartige Aufgabe anvertraut hat. Sie werden staunen darüber, wie Gott an ihr gehandelt hat. Maria hatte begriffen, dass Gott mit ihr ein unauslöschliches Beispiel für seine Gnade und Barmherzigkeit aufgerichtet hat. Sie sagt, Gott, der Mächtige, hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig und von Generation zu Generation gilt sein Erbarmen denen, die Ehrfurcht vor ihm haben. So wie sich Gott über mir erbarmt, wird er sich über jeden Menschen erbarmen. Ich bin kein spezieller Mensch. Ich habe nur das Erbarmen Gottes erfahren. Das wird jeder erfahren wie ich. Nicht jeder wird den Sohn Gottes, nicht jede Frau wird den Sohn Gottes gebären können. Das geht nur einmal. Aber die Gnade Gottes wird jedem zuteil. Und jeder wird erfahren, dass Gott sich dem Unscheinbaren zuneigt. Er wird sich über jeden Menschen erbarmen, der ihm Ehrfurcht und Respekt entgegenbringt. Das, für das steht Maria, diese unscheinbare Frau bis dahin, dass sie diesen Sohn gebären durfte. Wer sich vor Gott demütigt, der wird seine Gnade und Barmherzigkeit erfahren, so wie das Maria erfahren hatte. Und deshalb schrieb Jakobus, den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen, aber wer gering von sich denkt, den lässt er seine Gnade erfahren. Den Hochmütigen widersteht er und ich glaube, das ist etwas, was wir uns in unserer Kultur, in unserer Art zu leben, einfach auch einmal sagen lassen müssen, dass wir zu Hochmütigkeit neigen. Zu Hochmütigkeit, dass wir hier leben, zur Einbildung, wir hätten alles geschaffen, statt dass wir demütig sind und daran denken, wie gering wir sind und wie nötig wir Gott haben. Jeder Mensch, der sich vor Gott demütigt, wird seine Gnade erfahren. Und wir demütigen uns vor Gott, indem wir auf den Sohn hören, den Maria in sich getragen hatte. Er ist der Retter, Jesus. Und dieser Jesus sagte einmal, ich versichere euch, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Das hat Jesus gesagt. Das ist das große Geschenk eigentlich von Weihnachten. Deshalb spricht Maria vom Retter, weil er ewiges Leben schenkt. Jesus schenkt dir ewiges Leben, wenn du zu ihm kommst und ihm nachfolgst. Und wenn du das noch nicht getan hast, wenn du Jesus noch nicht in dein Leben eingeladen hast, dann mach es doch heute. Du bist nur ein einziges, aufrichtiges Gebet von diesem Jesus entfernt. Und wenn du das tust, wenn du Jesus einlädst, dann wird Weihnachten in deinem Herzen. Weil dann geschieht etwas ganz Besonderes. Dann kommt Gott nämlich auch zu dir, nicht als Kind, das geboren wird, sondern die Bibel spricht davon als Heiliger Geist. Und später sagte Jesus das so: Wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und, finde ich, eine der schönsten Aussagen überhaupt in der ganzen Bibel, und bei ihm wohnen. Gott wohnt in uns. Das ist Glaube, das ist christlicher Glaube. Christlicher Glaube ist nicht einfach, ich glaube das und ich glaube dies und ich glaube das und ich muss das tun und das darf ich nicht tun, sondern christlicher Glaube ist, dass Gott in mir lebt. Dass er mich neu gemacht hat, dass er mich verändert hat, dass er mir etwas Neues in mir geworden ist. Dass Gott mit mir unterwegs ist. Das ist das absolut Einzigartige des christlichen Glaubens. Und das ist einfach großartig, dass Gott in mir wohnt. Nun, Maria hatte begriffen, wie sich in diesem Handeln Gottes an ihr zeigt, wie treu und barmherzig und mächtig und gerecht Gott ist. Bemerkenswert ist ja, dass Maria das sagt, obwohl sie und ihr Volk unterdrückt waren von dem mächtigen römischen Reich. Israel musste die Anordnungen und Befehle des römischen Reiches befolgen. Und wenn sie das nicht taten, dann wurden sie bestraft. Maria hätte diese schlimmen Lebensumstände beklagen können. Aber Maria schaut nicht auf ihre aktuelle Lebenssituation, sondern auf das, was sie über Gott und Israel weiß. Das ist die Sicht eines Menschen, der Gott vertraut. Sie sagt, mit starkem Arm hat er seine Macht bewiesen. Er hat die in alle Winde zerstreut, deren Gesinnung stolz und hochmütig ist. Das hat Gott in der Vergangenheit im Volk Israel mehrmals getan. Und das wird er auch in Zukunft wieder tun. Und insbesondere wird er jetzt das mit diesem Kind tun. Das wusste Maria. Er hat die Mächtigen vom Thron gestürzt und die Geringen emporgehoben. Mächtige müssen weichen, wenn Gott das will. Geringe kann Gott zu Ehren bringen. Er kümmert sich auch um die Benachteiligten und Schwachen. Den Hungrigen hat er die Hände mit Gutem gefüllt und die Reichen hat er mit leeren Händen fortgeschickt. Dafür gibt es in der Geschichte Israels viele, viele Beispiele, wie Gott dem Volk Israel immer wieder aufgeholfen hat. Gott ist es, der schlussendlich die Geschicke dieser Welt lenkt. Das sagte Daniel, der unter babylonischer Herrschaft leben musste, in einem Gebet. Er, Gott, verändert das Bestehende und gibt allem seine Frist. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Klugen ihren Verstand. Das ist die Gewissheit eines Menschen, der Gott kennt und ihm vertraut. Der Mensch, der Gott vertraut, weiß, was Gott tun kann und tun wird. Und das ist nun das Entscheidende, selbst dann, wenn es im Moment nicht den Eindruck macht, dass sich in nächster Zeit irgendetwas nur ändern wird. Das ist Glaube. Dass ich Gott zutraue, dass er das tut, was er versprochen hat, früher oder später. Maria wusste, Gott wird mit seinem Sohn in das Weltgeschehen eingreifen. Jetzt kommt der versprochene Retter, der Israel erlösen wird. Mit diesem Sohn wird eine neue Zeit beginnen. Das hat die Maria vollkommen richtig gesehen. Ihr Sohn wird die Gerechtigkeit herstellen und das Friedensreich aufrichten. So wie der Prophet Jesaja es vorhergesagt hat. Denn ein Kind ist uns geboren, der künftige König ist uns geschenkt. Und das sind die Ehrennamen, die ihm gegeben werden. Umsichtiger Herrscher, mächtiger Held, ewiger Vater, Friedefürst. Seine Macht wird weitreichen und dauerhafter Friede wird einkehren. Er wird auf dem Thron Davids regieren und seine Herrschaft wird für immer Bestand haben, weil er sich an die Rechtsordnung Gottes hält. Der Herr, der Herrscher der Welt, hat es so beschlossen und er wird es auch tun. Dieses Kind, von dem hier gesprochen wird, ein Kind ist uns geboren, trug Maria in sich. Maria hatte aber etwas übersehen, was damals vielen Juden nicht bewusst war. Sie hatte übersehen, dass ihr Sohn zuerst noch leiden musste, bevor er dieses Friedensreich aufrichten wird. Sie hatte übersehen, dass man ihn verstoßen, verleumden, schlagen und hinrichten wird. Im Alten Testament kann man zwei Ströme der Ankündigung des Messias erkennen. Einerseits ist das die Ankündigung des königlichen Messias, der in seiner Machtfülle die Gerechtigkeit herstellen und ein ewiges Friedensreich aufrichten wird. Das war die Hoffnung und die Erwartung von Maria und das ist auch ganz richtig, es stimmt zu 100%. Nur wird das später in Erfüllung gehen, später als Maria dachte und auch später als viele Menschen schon dachten. Es gibt nämlich noch die Ankündigung des leidenden Messias. Der Messias, der für unsere Sünde sterben wird. So wie es beispielsweise der Prophet Jesaja sagte, aber er ist um unser Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Also er musste leiden. Das war vielen Israeliten nicht bewusst. Und so musste sich Maria in den folgenden Jahren dieser Tatsache stellen, dass ihr Sohn verleumdet und schlussendlich hingerichtet wurde. Sie musste lernen, dass Jesus zu einem späteren Zeitpunkt den Thron Davids besteigen und das Friedensreich aufrichten wird. Und genau das sollten wir Christen auch heute wissen. Deshalb schreibt der Apostel Paulus über unsere Zeit heute, wir leben ja noch in der Zeit des Glaubens, noch nicht in der Zeit des Schauens. Also all das, was die Propheten sagen von diesem Frieden, sagen, das wird noch kommen. Wir leben mit demselben Glauben, wie Maria ihn hatte, dass der lang ersehnte Friede kommen wird. Er wird kommen, wenn Jesus das nächste Mal die Erde besuchen wird. Das wird der Tag sein, an dem alles Leid und aller Schmerz von uns abfallen wird. Und Maria wusste auch, dass dieser Glaube ein festes und zuverlässiges Fundament hat. Dass die Garantie dafür ist, dass Gott sein Versprechen halten wird. Sie sagte, Gott hat sich seines Dieners, des Volkes Israel, angenommen, weil er sich an das erinnerte, was er unseren Vorfahren zugesagt hatte, dass er nie aufhören werde, Abraham und seinen Nachkommen Erbarmen zu erweisen. Nie wird er das tun. Er wird sein Versprechen halten. Er wird das Versprechen halten, das er Abraham gegeben hat. Und dieses Versprechen beinhaltet auch, dass alle Menschen, alle durch den Nachkommen von Abraham. Und dieser Nachkomme ist der, der in Maria heranwächst, alle Menschen beschenken wird. So erklärt der Apostel Paulus, Abraham wurde nämlich die Zusage gemacht, durch dich werden alle Völker gesegnet werden. Durch seinen Nachkommen, Jesus. Wir können Gott vertrauen, dass er sein Versprechen erfüllen wird. Es wird der Tag kommen, an dem wir im neuen Himmel und auf der neuen Erde mit Jesus zusammen sein werden. Es wird der Tag kommen, wo Gott alles Leid und alle Not von uns wegnehmen wird und wo dann wirklich der Himmel sein wird. Die Freude war riesengroß bei Maria. Elisabeth und allen, die begriffen hatten, dass Gott seinen Sohn in diese Welt sandte, freuten sich über die damit verbundene Erlösung und Rettung der Menschen. Sie ahnten, dass das, was hier geschieht, über das Volk Israel hinaus von größter Bedeutung und Wichtigkeit ist. Die Freude ist heute noch riesengroß. Wenn Menschen begreifen, wer Jesus ist und was er für uns getan hat. Es ist die Liebestat Gottes, dass er seinen Sohn in diese Welt geschickt hat. Und so wie es im Johannesevangelium heißt, denn Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Und ich kann euch eins sagen, wenn wir Weihnacht feiern, dann geht es nicht nur um das Kind, diese Maria, das in einer Krippe liegt, sondern es geht um das ewige Leben. Weil dieses Kind hat uns das ewige Leben gebracht. Deshalb spricht Maria vom Retter. Und wie dumm können wir Menschen sein, das Geschenk Gottes einfach abzulehnen, dieses ewige Leben nicht zu wollen oder zu belächeln. Aber denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, dass du deinen Sohn in diese Welt gesandt hast. Und ich möchte dir danken, dass du nicht große und berühmte Menschen dazu gebraucht hast, sondern einfache, unbedeutende Menschen. Und du hast ihnen große Bedeutung gegeben. Nicht, weil sie eingebildet sind, sondern weil sie dir hingegeben sind. Und schenke, dass auch wir Menschen sind, die nicht einfach stolz und eingebildet sind über das, was sie erreicht haben, sondern demütig und sich bewusst, dass wir die Welt nicht im Griff haben. Und selbst wenn wir viel erreicht haben, unsere Bedeutung beschränkt ist. Und dass wir, egal wie intelligent, wie reich, wie begabt, wie armselig wir sind alle im Grunde von dir abhängig. Und ich danke dir, dass du, Herr Jesus, in diese Welt gekommen bist, um uns zu retten. Und wir freuen uns auf den Tag, an dem du wiederkommst, den Thron David besteigst, und das Friedensreich aufrichten wirst, in dem wir mit dir leben werden. Amen.